Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan.
Reden über Gott und Welt, das neue Sonntagsmagazin hier bei Radio Vatikan. Willkommen zu unserer Sendung. Ich bin Pater Bernd Hagenkort. Vor etwa einem Jahr begann in Deutschland mit der Diskussion um die Missbrauchsfälle auch das Sprechen über Schuld. Die Schuld der Täter, die Schuld der Wegschauer, die Schuld der Institutionen. Heute, ein Jahr später, wollen wir uns in dieser Sendung dem Thema nähern. Allerdings nicht von der kirchlichen oder psychologischen Perspektive. Wir wollen auch nicht das vergangene Jahr noch einmal aufrollen. Wir werden uns dem Thema literarisch nähern, aus dem Blick des Feuilletons. Ferdinand von Schirach ist Strafverteidiger in Berlin. Seit einigen Jahren schreibt er auch. Im letzten Jahr kam sein zweites Buch mit Kurzgeschichten auf den Markt. Es heißt Schuld. Und genauso wie sein Vorgänger Verbrechen berichtet es moralfrei über fiktive oder vielleicht auch nur verfremdete Geschichten aus der Praxis des Autors. Skurrile Geschichten sind es, grausame Geschichten, menschliche Geschichten.
Moral, das ist, also wir können ja Moral gar nicht definieren. Ja, wir haben ja heute eine andere Vorstellung von Moral als vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren, und in 100 Jahren werden wir wieder eine andere moralische Sicht haben.
Ferdinand von Schirach schreibt Geschichten, Geschichten von Verbrechen, aber dahinter auch immer Geschichten von Schuld, von Schuldigwerden und vom Umgang damit. Manchmal lassen diese Geschichten den Leser sprachlos zurück, manchmal verstört, manchmal lächelnd, wie im echten Leben. Schirach belehrt nicht, seine Bücher sind keine Lehrstücke.
In Ihrem zweiten Buch fallen Sätze wie 19 Jahre lang hatten Sie alles richtig gemacht. Es geht darum, dass Sie nicht entdeckt wurden, nachdem Sie, glaube ich, jemanden erschlagen hatten. Oder alles, was wir tun mussten, war Schweigen als Taktik in der ersten Geschichte im zweiten Buch. Sind die Geschichten, die Sie schreiben, unmoralische Geschichten?
Das sind keine unmoralischen Geschichten, sondern ich versuche sozusagen zu schreiben, wie die Dinge sind. Ja? Und die Moral oder die Bewertung der Person, das soll der Leser selbst vornehmen. Ja? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin kein Pfarrer. Ja? Ich richte nicht über Moral. Und ein Strafverteidiger hat auch nicht die Aufgabe, über Moral zu entscheiden. Und auch ein Richter komischerweise nicht immer.
Ist das dann, wie soll ich denn sagen, ein moralfreies Feld, was Sie, von dem Sie erzählen?
Nein, überhaupt nicht. Nein, das gar nicht. Aber ich möchte nicht urteilen. Ja? Also ich möchte die Geschichte erzählen. Jetzt ist es natürlich so, die Art und Weise, wie man erzählt oder wie man jemand darstellt, das ist natürlich auch immer ein Urteil. Aber ich versuche schon, dem Lese das Urteil selbst zu geben. Und es gibt auch komische Ergebnisse dabei. Es haben mir Leute geschrieben, die gesagt haben, dass sie wütend auf das Buch sind, weil sie plötzlich auf der Seite des Täters seien. Ja? Und das finde ich ganz interessant. Aber ich versuche das nicht zu werten.
Obwohl das zweite Buch Schirachs Schuld heißt, hat es so etwas wie einen geheimen Untertitel, Schuld und Öffentlichkeit. Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich seine Figuren. Die Frage nach der Öffentlichkeit von Schuld dominiert den Umgang seiner Figuren mit ihren eigenen Tragödien und ihrer Schuld.
Für die Personen ist die Öffentlichkeit oft etwas ganz Schreckliches. Einmal muss man sozusagen sein Inneres der Öffentlichkeit mitteilen, was sehr schwierig ist, das ist ja schon in einem Gespräch zu zweit oder zu dritt schwierig. Und zum anderen spielt die Öffentlichkeit keine ganz große Rolle bei der Bewältigung eigener Schuld. Wenn man seine Frau getötet hat, dann ist die Öffentlichkeit in einem Prozess, die ja in der Regel 4 bis 6 Monate nach der Tat erfolgt, überhaupt nicht entscheidend, sondern das Entscheidende ist, was mit einem dort innerlich passiert. Ja, und dafür braucht man keinen Richter, da ist man selbst der Richter. Meistens ist man ein grausamer Richter und meistens kommt man damit auch nicht zurecht. Ja, und dass die Erschütterung und das Bewundertsein des Täters in den Prozessen ist oft nicht gespielt, obwohl das meistens auch ein bisschen kitschig und komisch aussieht, wenn da ein Mann, der gerade irgendjemanden zerstückelt hat, anfängt zu heulen. Aber das ist oft sehr echt und sitzt tief.
In Ihrem Beruf oder auch in Ihren fiktionalen oder fiktionalisierten, wie auch immer, Geschichten, würden Sie sagen, dass Sie einen Einblick haben in schwarze Seiten dessen, was unser Menschsein oder unsere menschliche Gesellschaft ausmacht oder auch prägt?
Ja, ich find es interessant, wie Sie fragen, ja? Weil Sie sozusagen Begriffe benutzen wie Moral und schwarze Seiten und so etwas. Ich sehe das alles nicht so, ja? sondern das alles ist der Mensch. Ja? Also das Merkwürdige, wenn man das lange macht als Strafverteidiger, ist zu erkennen, dass der Mensch alles ist. Er kann also Figaros Hochzeit komponieren oder den Tristan, ja, und er kann ins Weltall fliegen. Und gleichzeitig kann er seine Geliebte umbringen, ja, oder einen Krieg anzetteln. Und es ist nicht interessant, darüber zu urteilen, ja, sondern das Interessante ist, zu erkennen, dass das eben alles der Mensch ist. Ja. Und natürlich sieht man, um auf Ihre Frage zurückzukommen, als Strafverteidiger, wie vielleicht eben auch als Priester, tiefer in den Menschen rein. Ja? Und man lernt ihn ja in einer extremen Situation kennen. Der ist am Ende. Ja? Er hat irgendetwas Fürchterliches getan. Und er ist nackt, steht er vor einem.
Dann frage ich andersrum, was bringt denn jemanden dazu, wenn man mal von krankhaften Persönlichkeitsstörungen absieht, in Ihrem Fall, bleiben wir beim Extrembeispiel, zum Mörder zu werden?
Ja, die Situation. Nur die Situation. Also ich glaube nicht, dass es ein Verbrechergen gibt, ja, sondern das ist tatsächlich die Situation, die uns zu Mördern werden lässt. Ja. Also das Einzige, was mich von einem Verrückten unterscheidet, ist, dass ich nicht verrückt bin. Ja. Und das Einzige, was uns von einem Mörder unterscheidet, ist, dass wir nicht töten. Aber es kann uns passieren. Niemand kann eigentlich etwas dafür. Ja. Und das Komische ist auch, dass die Mechanismen, die zu einem Mord führen, die gleichen sind, die zu einem Selbstmord führen. Und es ist oft ein Zufall, ob sie die Gewalt gegen sich selbst richten oder gegen einen anderen.
Dann höre ich jetzt gerade bei Ihnen so die Aufforderung, fühl dich nicht so sicher in deinem Fernsehsessel, wenn du den Tatort guckst.
Genau.
So weit weg von dir ist das gar nicht.
Ja, so ist es auch. Ja. Es ist nicht weit weg. Das eigentlich richtige Bild ist, dass wir so auf einem See tanzen, der zugefroren ist. Ja? Und die Eisdecke ist aber nicht sehr dicht. Ja? Und diese Eisdecke, ja, das ist sozusagen unsere ganze Kultur und unsere Errungenschaften und unser Bewusstsein eines vernünftigen Zusammenlebens. Aber immer wieder bricht man da ein. Ja? Und die Leute, die dort einbrechen, die versinken in diesem kalten Wasser, ja, und sterben schnell. Und das ist sozusagen der Moment, der interessant ist, ja, für mich interessant. Ja, solange es gut geht, ja, und solange wir schön Schlittschuh laufen können auf diesem Eis, ist alles in Ordnung. Aber die Schicht ist dünn.
Wie kann ich von Schuld sprechen? Und wie kann ich von Schuld so erzählen, dass Menschen das interessiert, packt und unterhält? Schließlich ist die Kriminalkurzgeschichte nicht gerade eine deutsche Spezialität. Seit Dürrenmatt ist die Zahl deutschsprachiger Literaten auf dem Gebiet doch eher überschaubar. Wie erzähle ich von Schuld?
Und der Verbrecher, der macht das, was ihm gerade einfällt. Also der interessante Verbrecher auch. Und der verstößt gegen die Regeln. Also ich hatte mal einen Mandanten und das war ein sehr langer Prozess und auf dem Spiel standen so eine eine langjährige Haftstrafe. Und es war eine Gerichtspause und er sitzt im Gericht und zündet sich eine Zigarette an. Und daraufhin läuft der Wachtmeister auf ihn zu und sagt, sagen Sie mal, sind Sie verrückt? Hier ist Rauchen verboten. Und dann sagte dieser Mandant, was wollen Sie denn machen, mich verhaften? Und das ist so ein bisschen ein Zeichen, in welchen Situationen wir leben. Vielleicht freuen wir uns deshalb auch ein bisschen, oder freuen oder finden es interessant, freuen ist das falsche Wort, aber wir finden interessant den schwedischen Mörder. Ja? Und gerade in Schweden, wo alles so aufgeräumt ist und wo es so wenig Morde gibt, ja, da gibt es die meisten Kriminalschriftsteller, das ist schon merkwürdig.
Hat das was Voyeuristisches, auch das, was Sie tun, schreiben, Geschichten schreiben?
Ja, wobei voyeuristisch ja einen negativen Beiklang hat, aber ich finde es schon vollkommen in Ordnung, dass die Leute sich dafür interessieren. Oft hört man ja im Radio, es gibt einen Autounfall und ein Stau entsteht und dann sagt der Radiomoderator immer, wegen Gaffern. Ja? Und viel schlimmer wäre es aber andersrum. Also wenn wir einfach nur vorbeifahren und uns das gar nicht interessieren würde. Also es ist schon richtig, sich für den Nebenmenschen zu interessieren. Ja? Und auch für den Verbrecher, auch wenn es etwas Voyeuristisches hat. Ja? Ja, die Frage ist ja immer, ob das ein Opfer ist. In Deutschland spielt ja jetzt gerade der Fall Kachelmann so eine große Rolle. Ja. Und da wird jetzt geschimpft über den Verteidiger, wie kann der das Opfer so hart rannehmen und das so jetzt befragen. Ja, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob es das Opfer ist. Ja. Und natürlich muss es erlaubt sein, in einem Prozess, wo ja jemand für viele Jahre ins Gefängnis geht, dieses Opfer auch zu befragen. Und wir dürfen auch nie vergessen, auch wenn das ganz scheußlich ist und man das auch schwer nur ertragen kann. Aber in Wirklichkeit geht es in dem Strafprozess nicht um das Opfer, auch wenn die Forderung immer danach besteht. Im Strafprozess geht es um den Angeklagten. Ja, dessen Schuld wollen wir beurteilen. Und dem Opfer kann man in einem Strafverfahren nicht wirklich gut helfen.
Wir haben eine ganz massive Schulddebatte ja, beziehungsweise durchlaufen, die haben die zum Teil schon hinter uns, gerade was wenn wir über Kirche reden und über Missbrauchsfälle und so etwas, da ist ja sehr viel Heimlichkeit, ich komme nochmal zum Anfang zurück, sehr viel Heimlichkeit drin, sehr viel nicht aufgeklärt, sehr viel Verjährung. Ja. Sie hatten im Vorgespräch eben schon einmal gesagt, die Verjährung, das ist ja nicht unbedingt notwendigerweise der Schritt, der angestanden hätte, Sie hätten da was anderes bevorzugt.
Ja. Naja, also zunächst einmal muss man sagen, die Kirche ist auch nicht sehr gut beraten gewesen am Anfang, weil solche Probleme löst man nicht durch Schweigen. Ja? Also die löst man nur durch Offenheit, das ist vollkommen klar. Und bei der Verjährung ist es so, strafrechtlich sind diese Fälle zu ganz großen Teilen verjährt, da kommt man nicht mehr dran, also ein Ermittlungsverfahren würde sofort eingestellt. Aber zivilrechtlich ist die Verjährung etwas, was im Belieben der Parteien steht. Ich schulde Ihnen 100 Mark, die Schuld ist 15 Jahre alt, Sie sagen, Schirach, ich will das Geld wieder haben. Ich sage, nee, wir lassen das vom Gericht klären. Jetzt verklagen Sie mich. Ich könnte jetzt zu Gericht gehen und sagen, lieber Herr Richter, die ganze Sache ist längst verjährt, die Klage ist abzuweisen. Und der Richter müsste das machen. Aber wenn ich das nicht sage, also wenn ich nicht diese Einrede der Verjährung erhebe, dann muss der Richter auch über eine 100 Jahre alte Schuld urteilen. Und die Kirche oder die Institutionen, die daran beteiligt waren, der Jesuitenorden oder wen man auch immer nehmen will, die Benediktiner oder so etwas, die hätten sagen müssen, wir verzichten auf die Einrede der Verjährung. Ja, verklagt uns bitte. Wir möchten das vor einem ordentlichen Gericht geklärt haben. Das hätte ich den richtigen Weg gefunden. Und dazu hätte ich der Kirche auch damals geraten. Das wäre eben nicht kein Lippenbekenntnis, ja, und das wäre nicht Wohlfeil, sondern da muss man sagen, gut, wenn wir am Schluss verurteilt werden, bezahlen wir und den Kindern, die heute erwachsen sind und denen das damals passiert ist, die haben den Anspruch auf ein objektives Verfahren, in dem das geklärt wird und das wäre hilfreich, im Regelwerk der klugen Gesetze, ja, der vernünftigen Gesetze zumindest, ja.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Und damit endet unsere Sendung Reden über Gott und Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Pater Bernd Hagenkort von Ihnen. Alles Gute, wo immer Sie uns zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.